Ich wollte dich so oft besuchen, aber Orpheus hat mich einfach nicht fortgelassen.« Er hörte kaum selbst, was er sagte. Er hatte nur Augen für ihren Vater. »Eichelherr!« Fenollo hatte Mo mit sich gezerrt, fort von dem Pranger, fort von den Soldaten. Maggie folgte ihnen. Das Pferd war unruhig, aber Farid beruhigte es. Staubfinger hatte ihm beigebracht, wie man mit Tieren sprach. Er ging dicht an ihrer Seite, so dicht, und war doch so weit fort. Was sollte das? Fenollo hielt Mo immer noch fest, als hätte er Sorge, er würde zurück zu dem Pranger gehen. Willst du, dass die Wachen deinen Kopf auch in das Ding da stecken? Ach was, vermutlich würden sie ihn gleich auf eine Lanze spießen. Es sind Feuerelfen, Fenollo. Sie verbrennen ihm die Haut. Mos Stimme war heiser vor Zorn. Denkst du, mir musst du das erklären? Ich habe die kleinen Biester erfunden. Der Junge wird es überleben. Vermutlich ist er ein Dieb. Mehr will ich nicht wissen. Mo machte sich von ihm los und drehte Fenollo so abrupt den Rücken zu, als müsste er sich zurückhalten, ihn zu schlagen. Er musterte die Wachen und ihre Waffen, die Burgmauern und den Pranger, als suchte er nach einem Weg, sie alle verschwinden zu lassen. »Sieh die Wachen nicht an, Mo«, dachte Maggie. Das war das Erste, was Fenollo ihr in dieser Welt beigebracht hatte. Keinen Soldaten direkt anzusehen. Keinen Soldaten, keinen Adligen, niemanden, dem erlaubt war, eine Waffe zu tragen. »Soll ich Ihnen den Appetit auf seine Haut verderben, Zauberzunge?« Farid schob sich zwischen Mo und Fenollo. Schleicher fauchte den alten Mann an, als entdeckte er in ihm den Grund allen Übels in seiner Welt. Farid aber lief, ohne Mos Antwort abzuwarten, auf den Pranger zu, wo die Elfen sich längst wieder auf der Haut des Jungen niedergelassen hatten. Mit einem Fingerschnippen ließ er Funken sprühen, die ihnen die schillernden Flügel versenkten und sie mit wütendem Summen davonschwirren ließen. Einer der Wächter nahm die Lanze auf. Aber bevor er sich in Bewegung setzte, malte Farid mit dem Finger einen Basilisken aus Feuer an die Burgmauer, verbeugte sich vor den Wachen, die ungläubig das brennende Wappentier ihres Herrn anstarrten, und schlenderte lässig zurück an Mos Seite. »Reichlich verwegen, mein Lieber«, knurrte Fenollo missbilligend, aber Farid beachtete ihn nicht. »Warum bist du hergekommen, Zauberzunge?« fragte er mit gesenkter Stimme. »Das ist gefährlich.« Aber seine Augen leuchteten. Farid liebte gefährliche Unternehmungen und er liebte Mo dafür, dass er der Eichelherr war. »Ich will mir ein paar Bücher ansehen.«
»Bücher?«
Farid blickte so fassungslos drein, dass Mo lächeln musste. »Ja, Bücher. Ganz besondere Bücher.« Er blickte hinauf zu dem höchsten Turm der Burg. Maggie hatte ihm genau beschrieben, wo Balbulus' Werkstatt zu finden war. »Was treibt Orpheus?« Mo sah zu den Wachen hinüber. Sie durchsuchten gerade die Lieferung eines Metzgers, wonach schienen sie selbst nicht genau zu wissen. »Ich habe gehört, er soll reicher und reicher werden.«
»Allerdings!«
Farid strich Maggie mit der Hand über den Rücken. Wenn Mo dabei war, verlegte er sich immer auf Zärtlichkeiten, die nicht allzu offensichtlich waren. Farid hatte großen Respekt vor Vätern. Aber Mo entging sicher nicht, wie rot Maggie wurde.
»Er wird reicher, aber für Staubfinger hat er immer noch nichts geschrieben. Er hat nur seine Schätze im Kopf und das, was er dem Hänfling verkaufen kann. Gehörnte Wildschweine, goldene Schoßhündchen, Spinnenfalter, Blättermänner und was er sich sonst noch alles ausdenkt.« »Spinnenfalter? Blättermänner?«
Fenollo blickte Farid alarmiert an, aber der beachtete ihn nicht.
»Orpheus will mit dir reden«, raunte er Mo zu. »Über die weißen Frauen. Bitte triff dich mit ihm. Vielleicht weißt du ja etwas, das ihm hilft, Staubfinger zurückzubringen.«
Maggie sah das Mitleid auf Mos Gesicht. Er glaubte ebenso wenig wie sie, dass Staubfinger jemals zurückkehren würde. »Unsinn«, sagte er, während seine Hand unwillkürlich dorthin fasste, wo Mortola ihn verwundet hatte. »Ich weiß nichts.
Nichts, was nicht alle wissen.«
Die Wachen hatten den Metzger passieren lassen und einer von ihnen starrte wieder zu Mo herüber. An der Burgmauer brannte immer noch der Basilisk, den Farid auf die Steine gemalt hatte. Mo drehte den Soldaten den Rücken zu.
»Hör zu«, raunte er Maggie zu, »ich hätte dich nicht herbringen sollen. Wie wär's, wenn du bei Farid bleibst, während ich zu Balbulus gehe? Er kann dich zu Roxane bringen und ich treffe dich und Resa dort.«
Farid legte Maggie den Arm um die Schultern.
»Ja, geh nur. Ich pass auf sie auf.«
Aber Maggie schob seinen Arm unsanft fort. Es gefiel ihr nicht, dass Mo allein gehen wollte, auch wenn sie zugeben musste, dass sie allzu gern bei Farid geblieben wäre. Sie hatte sein Gesicht so sehr vermisst.
»Aufpassen? Du musst nicht auf mich aufpassen«, fuhr sie ihn schärfer an, als sie beabsichtigt hatte. Es machte so dumm, verliebt zu sein.
»Nein, da hat sie recht. Auf Maggie muss niemand aufpassen.« Mo nahm ihr sacht die Pferdezügel aus der Hand. »Wenn ich es recht überlege, hat sie öfter auf mich aufgepasst, als ich auf sie.« »Ich bin bald zurück«, sagte er. »Ich verspreche es.«
»Und kein Wort zu deiner Mutter, ja?«
Maggie nickte nur.
»Sieh mich nicht so besorgt an«,
flüsterte Mo ihr verschwörerisch zu.
»Sagen die Lieder nicht, dass der Eichelherr kaum etwas ohne seine schöne Tochter tut? Ich bin also viel unverdächtiger ohne dich.« »Ja, aber die Lieder lügen«, flüsterte Maggie zurück. »Der Eichelherr hat gar keine Tochter. Er ist kein Vater, er ist ein Räuber.«